Herzlich willkommen zur zweitletzten Session von heute im Conf Room Sibir, Sydney. Nein, ich glaube, es ist ja nicht so kalt, dieser Raum, aber wir haben schon gehört, dass San Francisco Neu-Frisco heißt, weil man dort ein bisschen will. Naja, das ist eine Level 100 Sessions, das heißt, es ist eben geeignet, dass auch Manager etwas sagen dürfen, aber selbstverständlich haben wir auch noch Code-Demos. Wir wollen ja den Bewertungscore auch ein bisschen hochpimpen. Die Session wird bestritten von Sascha und mir, und wer uns nicht kennt, vielleicht eine kurze Einführung. Sascha und ich haben jetzt ein paar Jahre lang ein Tischcomputergerät namens Surface promoted, und seit neuestem ist Surface ja etwas anderes. Und dann haben wir uns noch ein bisschen versucht als Musiker auf technischen Konferenzen. Das hat auch nicht so gut funktioniert, und deshalb haben wir uns jetzt voll auf das App-Business konzentriert, weil wir glauben, da steckt viel an Potenzial drin. Ziel dieser Session ist eigentlich, sind wie zwei Themen. Das eine Thema ist, seit ja, wahrscheinlich über einem Jahr betreuen wir Developer, die eine Windows 8 Store-App schreiben wollen und erfolgreich in den Windows Store bringen und dann auch noch Geld verdienen wollen zum Teil. Und was wir erlebt haben, ist, es gibt viele Situationen, wo am Schluss dann das Mail kommt von Microsoft, vom Store, your app is in the Windows Store, und dann freut das alle. Aber wir haben es auch ab und zu erlebt, dass die Apps mehrfach teilweise wieder zurückgekommen ist. Wir haben das auch selbst im Team erlebt. Stefano Malle hat eine App gemacht mit den Notfallnummern von Ustern und musste dann mit einem indischen Hotline-Mitarbeiter per Chat erklären, dass das, wieso das das Leben retten soll und nicht Leben gefährdet. Und er hat gesagt, ja, aber was ist, wenn im Notfall das Phone nicht geht, dann stirbt er doch. Also solche Dinge gibt es eben auch. Und wir wollen eigentlich hier ein bisschen helfen, die Frustration, die entstehen können, wenn man ein paar Dinge falsch macht, zu überwinden, dass man möglichst smooth in den Store kommt und nachher von dieser tollen Opportunity profitieren kann. Der Scope der Session ist für Windows 8 Store Apps. Wir haben aber gesehen, dass eigentlich sehr viele Dinge, die wir erzählen, die gelten genauso für Windows Phone Apps, weil dort gibt es wirklich eine sehr große Überlappung, und ein paar Mal werden wir dann auch noch auf Spezifika hinweisen, die es nur beim Phone gibt. Voilà. Jetzt aber gestartet. Also, was tun wir? Der Hauptteil wird sein Tipps und Tricks, aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn man startet mit so ein bisschen, was geht hier eigentlich ab? Weil es gibt ganz viele Parallelen zum Boom im Internet, wenn man das erlebt hat, so Boomjahre 99, 2000, dann ist die Internetblase geplatzt. Aber es gibt viele Parallelen, und das sollte man verstehen, was da abgeht. Und das, was mir immer in den Sinn kommt, ist eigentlich zwei Dinge. Erstens, bislang war es ja für einen Developer so die kommerziellen Aspekte nicht besonders interessant, ein bisschen abschreckend. Also wenn ich mit einem Softwarehersteller, einem Independent Software Vendor bin, ich schreibe eine App, dann war ich froh, wenn ich das übergeben kann, dem Sales-Team, das das effektiv dem Kunden verkaufen muss, dem Support-Team, der dann Support machen muss, wenn etwas mit der App nicht geht. Und ich glaube, mit dem Windows Store, mit den allgemeinen App-Marketplaces, ist man eigentlich wirklich ohne oder mit minimalem Zusatzaufwand, kann jeder Softwareentwickler ein Softwareunternehmer werden. Weil die ganze Thematik vom App-Deployment, von der App-Zertifizierung, von Transaktion, machen Sie mal in Kasachstan eine Kreditkartenbuchung, das alles ist gelöst und outgesourced an den Store, und jeder Developer wird potenziell sehr, sehr einfach ein Entwickler. Und das ist eine riesige Opportunity, die wir sehen, und da gibt es ja auch, oh, das ist übrigens mein zweiter Lieblingseffekt, und da gibt es ja auch die Erfolgsbeispiele, an die wir vielleicht dran denken. Zum Beispiel 4 finnische Studenten in Espoo haben angefangen, Apps zu machen. Ich habe mal gelesen, sie hatten da ein paar Anläufe, ihre 55. App im Store war dann Angry Birds, und was damit passiert ist, haben wir ein bisschen verfolgen können. 2011 eben 106 Millionen Umsatz, 67 Millionen davon Gewinn. Gewaltig. Angry Birds Star Wars, wer spielt das zurzeit? Ein paar unentwegt. Ich habe dann noch eine Frage bei Level 12, aber das können wir nachher. Also eine riesige Geschichte. Ich habe dann vor kurzem auch mal einen Bildbericht gefunden, wie das heute dort aussieht. Eben, also ist eine richtige Firma geworden mit einem metallenen Firmenschild. Das ist das Büro vom Chef, der scheint ein bisschen dick zu sein, aber alles dort ist gebrandet mit Angry Birds, das ist der Aufenthaltsraum. Eben, ich kann mir vorstellen, dass die Jungs sich manchmal wünschen, sie hätten Fruit Ninja programmiert, dann gäbe es wenigstens frische Früchte, weil jetzt haben sie sogar im Kühlschrank noch Schweinchensaft. Aber so. Wenn wir an AppConomy denken, dann ist nur schon beim Smartphone und Tablet innerhalb 4-5 Jahren ist ein Unternehmen entstanden, das hunderte Millionen Umsatz macht. Und das ist gewaltig. Und das war in super kurzer Zeit. Und wir sehen eigentlich, und das wiederhole ich nachher nochmal, dass das eigentlich erst der Anfang ist. Das, was das Phone gebracht hat und die Tablets, ist erst der Anfang verglichen mit dem, was mit den PC-Apps, den Windows-Store-Apps noch kommt. Und das sehen wir auch heute zum Beispiel. Stefan Züger, der ist Software-Ingenieur bei Zülke, der hat diese Movie-Guide-App gemacht, die wir kurz gesehen haben. 3 Tage nach dem Launch von Windows 8, 70.000 Downloads. Gut, es ist eine Gratis-App, aber nur mal vorstellen, das funktioniert. Und das ist erst der Anfang. Und zurzeit gibt es noch keine Windows 8-Geräte in den Läden. Aber wenn das losgeht, gewaltig. Jetzt hat es halt wie immer so ein bisschen 2 Seiten. Und die 2. Seite ist, das Potenzial, die Opportunity ist gigantisch, aber leider die Konkurrenz auch. Und da gibt es ein Konzept, und das nennt sich der Longtail, der lange Schwanz. Kommt also nicht aus der seriösen Industrie. Malcolm Gladwell hat das herausgefunden, dass es eigentlich eine Kurve gibt zwischen wie erfolgreich ist jemand und wie viele Anbieter gibt es. Man könnte auch ABBA zitieren, the winner takes it all, ist eigentlich der andere Name für diesen Longtail. Das heißt, wenn wir jetzt uns den Musikmarkt anschauen, Hunderttausende von Bands, da gibt es irgendwo die Lady Gagas dieser Welt, die machen vielleicht nicht hunderte Millionen Umsatz, aber die machen pro Jahr Dutzende Millionen von Umsatz, verkaufen mehrere Millionen Tonträger oder MP3-Files. Und am anderen Ende bin ich mit meiner Schülerband, die eine Platte finanziert hat und das an 7 Kollegen verteilen kann. Das war schon immer so. Aber beim Store, bei der AppConomy ist das noch viel extremer. Die Winners, die machen Hunderttausende Downloads pro Tag. Ich glaube, Rovio war irgendwo das letzte Mal, wo ich gelesen habe, 456 Millionen Downloads von Angry Birds. Muss man sich das mal vorstellen. Gewaltig. Und auf der anderen Seite, eben, ihr habt das vielleicht gelesen, 700.000 Apps im iOS App Store. Auf der anderen Seite sind die Jungs, die gerade mal 1 oder 2 Apps verkaufen, da ist mir das Beispiel I'm Rich in den Sinn gekommen, zeige ich nachher noch rasch. Und das Schlimme daran ist, die Kurve ist wahrscheinlich nicht mal so, wie ich sie hier habe, sondern noch viel extremer. Da gibt es 100, 200, 500 App-Publisher, die wirklich erfolgreich sind und dann viele, eben man geht davon aus, dass 2/3 aller App-Projekte nicht mal die Kosten einspielen, wenn man die Vollkostenrechnung macht. Noch rasch zum I'm Rich App, das war noch lustig, wir hatten von einem Studenten letztes Jahr ein Mail gekriegt, das heißt, er hat es von uns gekriegt und hat es weitergeleitet gesagt, cool, Microsoft hat mir gerade $756 auf mein Konto gezahlt, ich kann wieder 3 Monate leben. Und da haben wir gedacht, cool, das ist ja toll, da machen wir einen Reference Case draus. Da haben wir mal angeschaut, was der für eine App gemacht hat. Und dann hat er die I'm Rich App gemacht. Das ist die man runterladen kann, die $499 kostet und dann einfach draufsteht, I'm super rich, wenn man sie aufstartet. Und er hat 2 Downloads gehabt, -30%, gibt $756. Also es ist ein nicht besonders nachhaltiges Businessmodell, aber das geht auch. Aber zusammengefasst, die riesige Opportunity und eben der lange Tail, ich vergleiche das, wenn das der Musikmarkt ist, dann ist der App-Marketplace das. Und da wollen wir jetzt eben mit dieser Session ein bisschen helfen, wie kann man angesichts dieser riesigen Konkurrenz eben trotzdem von diesem riesigen App-Kuchen profitieren. Weil die Schlussfolgerung, und da sind wir überzeugt, das, was jetzt begonnen hat, seit der Einführung vom iPhone und dem iOS Marketplace, App Marketplace, das ist erst der Anfang. Wenn das die Smartphones sind, sind wir überzeugt, das ist das, was abgehen wird mit den PCs. Und da sollte man eben gewappnet sein und das nutzen können. So. Wie haben wir diese Tipps und Tricks gegliedert? Wir sagen, es gibt sowas wie eben den Get Rich with Apps Lifecycle. Und da gibt es 5 Phasen und in jeder dieser Phase sollte man ein bisschen Bescheid wissen und dann kommt es besser oder gut oder sicher besser. Am Anfang steht die Entscheidung, was will ich mit meiner App überhaupt? Möchte ich möglichst viele User erreichen, Ruhm und Ehre? Oder möchte ich eine Bezahl-App oder möchte ich Werbefinanzierung? Also welches Businessmodell lege ich meiner App zugrunde? Und danach gehe ich dann, programmiere die App entsprechend. Dann brauche ich Tipps, wie ich möglichst schnell in den Store komme. Wenn meine App im Store ist, brauche ich Tipps, wie ich sie promoten kann. Und wenn ich das erfolgreich gemacht habe, kann ich analysieren, was die User mit meiner App tun und kann entsprechend den nächsten Release noch erfolgreicher machen. Und zu allen diesen 5 Bereichen haben wir Inputs. Wir sagen was zu den Business Models, wir sagen was zu In-App-Purchase, zu den Do's und Don'ts vom Windows Store, zur App-Promotion und eben zum Backend, das man da mitkriegt. Also, der erste Punkt beim Businessmodell. Ich glaube, das ist relativ einfach. Und zwar, wenn ich mit meiner App oder meinem App-Plan darstelle, habe ich mal grundsätzlich die 2 Richtungen. Möchte ich etwas verlangen dafür? Wenn nicht, wird das eine normale Free-App sein, eben Stichwort Movie Guide. Ich möchte zeigen, was ich für eine tolle App machen kann. Das ist ein Showcase für den Lebenslauf, das hilft meiner Firma etc. Wenn ich paid gehen will, dann gibt es 3 grundsätzliche Arten. Die erste Art ist, meine App ist ganz gratis, es gibt aber Advertising. Und hier hat Microsoft von Anfang an das vorgesehen, dass man Advertising in eine App bauen kann und von der Werbung ein bisschen was kriegt. Wir müssen aber auch offen und ehrlich und realistisch sein, besonders reich wird man sicher zunächst noch nicht mit dem Modell. Und dann war am Anfang eigentlich das Modell, ich mache eine Bezahl-App. Die Leute zahlen am Anfang was und können sie dann nachher nutzen. Das war bei Angry Birds am Anfang 4,99, 1,29, je nachdem. Ich kaufe es, kann es so lange nutzen, wie ich möchte. Immer mehr zeigt sich aber, dass es erfolgreicher ist, wenn die App gratis ist, selbst für die Nutzung und überall ein bisschen was hochpoppt, wo ich was kaufen kann. Wer heute eben Angry Birds will, man kann das fast nirgendwo mehr drauf klicken, weil dann poppt hoch, kaufe 7 Eagles und kaufe 4 Levels und so weiter. Und das gibt so eine Verschiebung dorthin. Und ich glaube, das sind die wichtigen Punkte, Buy und 3 und diese In-App-Purchase-Geschichte. Wenn wir das dann eben nehmen, und zeige ich nachher gleich die Best Practices, die Tipps, dann braucht man eigentlich nur noch 2 Dinge zu wissen. Wie geht das im Windows Store? Wir lassen jeden Betrag offen von $1,49 bis $999. Kann man selbst wählen, wie viel man verlangen will. Wir werden sicher schon bald die ersten I'm Rich Apps für $9,99 sehen. Und es wird sicher auch 1-2 smarte Jungs geben, die kaufen. Dann, und das ist, glaube ich, spannend, wenn man sich überlegt, auf welcher Plattform mache ich meine App. Da haben wir etwas gemacht, wo ein bisschen weiter geht, als das die bei Android und App, beim Apple App Store. Nämlich, wir geben 70% dem Entwickler zurück und behalten 30% für den Betrieb dieser weltweiten Store-Infrastruktur in 202 Ländern etc. Aber sobald eine App über 25.000 Umsatz gemacht hat und ihren Anteil an der Infrastruktur quasi abbezahlt hat, dann gehen wir zurück auf 80% oder 20% von uns und 80% vom Entwickler. Und das macht dann doch schon ein bisschen was aus, also wenn man irgendwo nur 0,0005% aller Konsumenten auf Windows 8 dann erreichen wird, kriegt man eben 97.000 mit diesem Modell statt 87.000. Das lohnt sich. Aber die Punkte, die mir am wichtigsten sind, ist eben, welche Art von Modell soll ich wählen? Und hier gibt es 2 ganz, ganz wichtige Tipps. Tipp Nummer 1, da haben wir bei unserem Store selbst das analysiert. Es hat sich gezeigt, dass es erfolgreicher ist, eine Testversion gratis anzubieten und nicht nur eine kostenpflichtige. Weil es hat sich gezeigt, die 3-Version wird 70 Mal häufiger heruntergeladen als die Paid. Und jeder 10., der die heruntergeladen hat, kauft sie dann anschließend auch, sprich 7-mal mehr Umsatz. Also wenn man Buy macht, dann unbedingt auch Try. Das geht super einfach. Und das Zweite, gibt es andere Studien, die zeigen, In-App-Purchase, wo ich für einzelne Zusatzmodule bezahle, ist insgesamt erfolgreicher als eine Paid-App um den Faktor 2,2. Also wenn man sich heute überlegt, eine kostenpflichtige App zu machen, wir würden empfehlen, versucht das irgendwo mit einem In-App-Purchase-Modell zu machen. Dann noch ein paar weniger wichtige. Wir haben unsere Top 50 Apps analysiert. Es hat sich gezeigt, die haben meistens Lifetiles, die pushen also Informationen, damit der User die immer mal wieder öffnet. Die haben Push-Notifications, wo der User dann im Notification-Kachel sieht, ich muss was tun. Die werden häufig aktualisiert und die sind auch lauffähig auf den Windows RT Tablets, also sind auf Performance optimiert, sodass sie auf allen Windows 8 Geräten laufen. Das zum Thema 1. Wenn man Geld verdienen möchte, Buy und Try und möglichst In-App Purchase. Und wie man das dann machen kann, entwicklungsseitig, da übergebe ich jetzt an Sascha.
Super, danke vielmals. Gut. Nun, zweiter Schritt, wenn man mal entschieden hat, wie die App dann aussehen soll oder wie das Businessmodell dazu sein soll, ist Entwicklung. Und hier gibt es auch so ein paar Best Practices, die sich einfach gezeigt haben, dass diese Apps die erfolgreicheren sind. Zuerst mal globales Publishing. Wer seine App in so vielen Ländern wie möglich publiziert, hat natürlich eine viel größere Userbase. Natürlich ist das Ganze dann von der Sprache, Lokalisierung etwas aufwendiger. Man muss überlegen, kann diese App in anderen Märkten funktionieren? Da sieht man gerade, das zeige ich später noch, im asiatischen Raum wird Humor ein bisschen anders aufgefasst als bei uns, und auch schon von mir wurde eine App wegen inappropriate Humor, ich habe zwar überhaupt nichts Lustiges in der App gefunden, aber wurde dann zurückgeschickt an mich, das darf ich nicht in China publizieren. Aber natürlich, je mehr User ich habe, desto, wir haben gesehen, 70 Mal mehr Downloads bei der App mit Trial und davon 10% generieren einen Umsatz. Also es braucht wirklich sehr viele Augen. Es gibt ja ganz viele Leute, die eine Gratis-App mal downloaden, ausprobieren, einmal genau starten und dann nie wieder. Und davon gibt es dann wirklich wenige, die starten die App mehrmals. Also das ist schon hier eine Riesenkurve. Und von denen, die App, die dann auch noch richtig cool finden, die machen dann den In-App-Purchase. Also es braucht wirklich viele User, um da Boden zu gewinnen. Dann localize smartly, wie gesagt. Was von Anfang an mit Localization, mit String-Tabellen arbeiten, die für die verschiedenen Sprachen, die ich in den Ländern, die ich anbiete, wirklich auch Sprachen nutzen. Es kann auch interessant sein, im englischen Sprachraum kann es sein, dass die App, die ich schreiben will, schon zigmal gebaut wurde, aber noch keine spanische Version oder noch keine deutsche Version. Das muss man auch ein bisschen abklären. Kann ich so, indem ich mich mit verschiedenen Sprachen abgrenze, kann ich so einen Markt für mich besser bedienen als andere Apps in derselben Sparte das schon tun? Weil die Chance, dass es zumindest ähnliche Apps wie die ich schreibe, schon irgendwie und irgendwo gibt, ist natürlich groß. Je länger der Store lebt, desto größer ist diese Chance. Right-size your app. Apps sollten nicht, das ist vor allem auf dem Telefon und auf Windows 8 ARM, also Windows RT, wichtig, sollten nicht allzu groß werden. Generell Apps kleiner als 90 MB funktionieren überall gut. Mit Spielen wird es da oft ein bisschen eng und sonst wirklich smart auch mit Nachladen von Daten arbeiten. Wenn man das Ad-Control, also In-App-Werbung nutzt und sich dann noch entscheidet, mit dem von Microsoft zu arbeiten, da ist man ja völlig frei. Man kann jedes Ad-Control von jedem Anbieter verwenden, da sind wir sehr, sehr offen, aber wenn man das von Microsoft nutzt, dann kann man auswählen, welche genau Werbungen dem Benutzer gezeigt werden. Und es ist natürlich sehr sinnvoll, dort relevant zu sein in dem Markt, in dem dieser Benutzer ist. Also wenn ich Werbung von McDonald's in UK sehe oder von irgendeiner Kette, die es dann hier noch nicht mal gibt vielleicht, das nützt mir als Konsument extrem wenig. Das ist eine Impression, auf die klicke ich nie. Man kann das App-Control aber entweder, wenn ich eine Schweizer App publiziere, von Anfang an auf Schweiz setzen, dass nur Schweizer App-Werbung in dem Ad-Control kommt. Oder wenn die App global ist, kann ich mit GPS-Daten arbeiten, dass die App dort, wo sie wirklich dann auch verwendet wird, relevante Daten anzeigt. Das ist nicht technisch nicht sehr schwierig, braucht dann halt einfach den Consent vom User, dass die App einmal, man kann auch sagen, einmal initial nur auf Location Data zugreifen kann. Da gibt es natürlich Studien, die das belegen, und man sagt, es gibt da einen höheren eCPM-Wert, und das ist, meine Marketing-Wissen ist hier ein bisschen begrenzt, aber das ist wirklich, man misst das in Effective Cost per 1000 Impressions. Ich mache dann nachher noch eine Demo zum wirklichen Pubcenter, und da sieht man auch diesen eCPM, also mein eCPM sieht man jetzt, das ist letzter Monat meine App, da habe ich jetzt 90 Impressions gehabt und habe 0,02 Franken Revenue. Also ich behalte meinen Job vorerst noch. und auch hier, Profis messen das eben in diese Effective Cost per 1000 Impressions, das ist die Anzahl Einnahmen geteilt durch die totale Anzahl Impressionen geteilt durch 1000. Also wie viele Einnahmen, wie viel Werbung wird wirklich realisiert, also wie oft wird es angezeigt, wie oft klickt ein User da drauf und ist für mich als App, die Werbung anzeigt, dann auch wirklich relevant. Und Adopt New Design Style, schon fast ausgelassen, nutzen Sie die Stile, die Templates, die wir geben, die Controls, die wir geben, wenn gerade in einer neuen Welt wie Windows 8, wenn eine App in dieser Welt mitspielt und gut aussieht und die Features wirklich nutzt, den Search Charm, den Share Charm, dann hat sie einfach mehr Flair, hat mehr Appeal und die Leute sehen etwas, das so ist wie das Neue, das sie sich gewohnt sind. Generell aber auch bei älteren Betriebssystemen, Windows Phone 7 oder iOS, wenn eine App optisch wirklich gut ins Konzept des ganzen Gerätes passt, bin ich als Benutzer eher geneigt, sie wirklich im Alltag zu benutzen, als wenn ich jedes Mal wieder bei dieser App komplett umdenken muss, wo war jetzt das Back und wie konnte ich hier jetzt wieder auf die Hauptbildschirme, und das ist ganz schlecht für Apps. Deliver Excellence, es ist wichtig, es ist besser, eine einfache App zu machen mit einer Funktion, die das wirklich super gut macht, als eine Schweizer Taschenmesser-App mit zig Funktionen und alle sind so semi-brauchbar implementiert. Tendenziell lieber einfach, aber sauber und best of breed. Die eine Funktion wirklich super unterstützen. In-App-Purchase, kurz. Hier ist eben die Idee, mehr Leute zu erreichen, indem ich zuerst mal die Gratis-App anbiete, zum Download generell. Eine App, die man vorab schon bezahlen muss, die wird von extrem viel weniger Leuten wirklich gekauft als eine App, die gratis als Trial ist. Der Gratis-Trial reizt einige Leute, aber die wirklich ganz Gratis-App, die dann keine zweite Version mit... man weiß, ich lade hier nicht eine beschränkte Trial-Version herunter. Schon das ist schon ein bisschen Einschränkung. Natürlich, es ist gratis, man probiert es eher, als wenn man schon vorab zahlen muss. Aber wenn ich weiß, das ist die volle App und gewisse Funktionen kommen später per In-App-Purchase dazu, da ist die Hemmschwelle für den Benutzer am geringsten. Dann Upsell hier ist wirklich die Idee, den treuen Benutzer, der wirklich die App gerne hat, am einfachsten vorzustellen im Computerspiel, der das wirklich mag, das Level Pack, der wird auch bereit sein, wirklich etwas zu investieren, wenn er dann nur endlich 10, 15, 20 neue Levels für sein Lieblingsspiel bekommt, dann ist eben dieser Faktor 2,2, ich habe sogar schon größere Werte gehört, dass dann die Bereitschaft, etwas zu investieren, wirklich massiv steigt. Also die kleinere Userbase, aber die sind dann wirklich Fans der App. Und Customize, das könnte man sich auch vorstellen. Leute können Module der App nachkaufen, so wie sie die App am liebsten brauchen. Customizen. Den Leuten in App die Funktionen verkaufen, die sie am meisten benutzen. Also kann man da mehrere Funktionen offerieren und die Leute können sich die App dann so zusammenstellen, wie Sie sie am liebsten haben. Wichtig, die erste Funktion von In-App-Purchase ist App-Purchase. Also ich kann eine Gratis-App anbieten, Download und den Trial und dann gleich in derselben App den Purchase realisieren. Also sagen in der App sagen, das ist eine Trial-Version, willst du nicht auf die Vollversion upgraden? Hast du nicht Lust? Jetzt, du musst nur hier klicken, den Knopf und dann hast du die Vollversion. Die App, die den Benutzer erinnert, hat mehr Chancen als die App, die einfach sagt, jetzt ist die Woche um, ich laufe jetzt nicht mehr, sorry, wenn du mich willst, musst du in den Store, musst du mich kaufen und dann ersetzen, womöglich nochmal was runterladen. Das ist suboptimal. In App kann ich den Gesamt-App-Purchase auch abbilden mit den In-App-Purchase-APIs. In-App-Purchase selber gibt es die Durables und die Consumables. Die Durables, das sind die Elemente, die ich einmal kaufe und immer zur Verfügung habe. Und das ist wichtig für mich als Developer, das sehen wir später nachher noch im Detail. Es liegt komplett bei mir, dass dem Benutzer dann auch wirklich das Fulfillment, wenn der Benutzer sein Telefon wechselt, er verliert es, er hat ein neues und er lädt die App wieder herunter, dann ist für ihn klar, ich habe diesen In-App-Purchase einmal gemacht, ein Durable, eine Funktion, zum Beispiel Save As als In-App-Purchase ist eine schlechte Funktion, weil eine App, bei der der Save-Funktion fehlt, die Möglichkeit, die Daten zu speichern, das ist eine, die App, die kann ich nicht wirklich verwenden. Wenn ich dann schon die Grundfunktional wie Abspeichern der Arbeit, die ich in der App verrichtet habe, wenn ich das schon verkaufe, dann kann der Benutzer die App in Wirklichkeit gar nicht benutzen, ohne dass er den In-App-Purchase macht. Das ist dann so, ja okay, es war ein netter Trial, aber ich kann ja nicht mal speichern. Also cool ist die Idee zum Beispiel, ich erlaube lokales Speichern, die App ist voll funktionsfähig, aber ich erlaube zum Beispiel eine Synchronisation durch die Cloud. Und das kann ich als einen Upgrade, als einen In-App-Purchase anbieten. Und wer so eine Funktionalität einmal gekauft hat, der will natürlich, dass sie sofort auf allen Geräten, die er benutzt, auch läuft. Er hat es ja gekauft. Wichtig eben, da müssen Sie das Fulfillment müssen Sie mit Ihrem Code wirklich handeln. Das zeige ich dann nachher noch, wie das geht. Und die Consumables, da gibt es jetzt ein bisschen einen Unterschied zwischen Windows Phone 8 und Windows 8. Es gibt Timed Durables bei Windows 8. Also es ist im Prinzip das Gleiche, aber mit Ablaufdatum. Und Consumables bei Windows Phone 8 ist wirklich, es ist im Computerspiel eine virtuelle Währung. Wer Farmville gespielt hat, kennt das. Man muss immer wieder Saatgut kaufen, man muss immer wieder Währung kaufen. Und das ist ein Purchase, der wird immer wieder gemacht. Also der Benutzer, der geht immer wieder in den Store und kauft immer wieder dasselbe, weil er es in der App verbraucht und dann mehr davon aus dem Store braucht. Ein Durable kann ich nicht zweimal verkaufen und ein Timed Durable kann ich erst dann das zweite Mal verkaufen, wenn das Timing abgelaufen ist. Das ist super für ein Online-Magazin, ein Heftli. Ich kann sagen, du hast 6 Monate Abo für mein digitales Heftli. Der Reader ist natürlich gratis, die erste Ausgabe wahrscheinlich auch. Aber dann muss man sich ein Abo lösen, das ist ein typisches Timed Durable. Nach 6 Monaten kaufe ich es wieder. Und Consumable, das ist oftmals beim Computerspiel das In-Game Gold. Das gab ja da dieses Beispiel mit den virtuellen Fischen im kleinen virtuellen Fischtank, wo es in Amerika da zigtausende Dollars wurden von Kindern ausgegeben, bevor die mobilen Geräte dann begonnen haben, den In-App-Purchase alle immer Passwort zu schützen. Aber das ist ein Lehrgeld, das musste natürlich auch die Industrie mal zahlen. Die Entwickler hätten das am liebsten gehabt, dass es immer offen bleibt, aber es war dann ein bisschen ein. Die Eltern und die Industrie hatten da ein bisschen andere Ansichten. Nun, als Entwickler, da schreibe ich meine App mit In-App-Purchase-Fähigkeit und ich publiziere sie in den Store. Ich lade sie hoch, ich konfiguriere sie und lade sie zur Zertifizierung. Dann lade ich Products, also meine In-App-Purchase-Elemente, auch in den Store. Hier, bei Windows 8, sind das im Prinzip im Haupteintrag der App selber, ist das eine Liste mit den Elementen, die der Benutzer kaufen kann. Bei Windows Phone 8 sind es wirklich unabhängige, eigenständige Einträge im Store. Also der App ist ein Eintrag und die In-App Purchases sind Einträge. Und die kann ich dann aber linken miteinander. Das Schöne ist, beim Phone, das kann ein Bildli dazu haben, das hat mehr Information, das hat wirklich ein ganzes Listing. Bei Windows 8 sind es im Prinzip nur diese Felder. Ein Token, also eine eindeutige Nummer, die ich brauche, um das zu identifizieren. Price Tier, was kostet es wie wo? Also in der Schweiz 50 Franken, in den USA 50 Dollar. Oder vielleicht wird auch umgerechnet. Dann Feature Lifetime bei Timed Durables und eine Beschreibung. Und wenn man sich das mal so überlegt, was ich da verkaufe, ist eigentlich nur eine Nummer. Ich verkaufe dem User eine Zahl. Und das macht dann der Store auch genau. Die Applikation, die lädt nämlich all diese Nummern aus dem Store runter und zeigt die dem User. Dieses GUI ist Sache des Entwicklers, also hier meine In-App-Purchase-Optionen. Das verpacke ich natürlich schön, da sage ich nicht, dass das nur Nummern sind. Dann geht der Benutzer hin und klickt und sagt, ich mache den Purchase. Auf Windows 8 verlässt er die App nie. Bei Windows Phone 8 kommt einmal der Store-Screen, wo er sein Zahlungsmittel auswählt und so weiter. Bei Windows 8 wird das Default-Zahlungsmittel gewählt. Und dann lädt der Store die Lizenzen, das kann ich als Code, kann ich die Lizenz abfragen, lade ich als Applikation, lade die Lizenz aus dem Store, wenn ich Success habe mit dem App Purchase. Und jetzt liegt es an mir, wenn ich die Zahl im Prinzip weiß und ich weiß vom Store, der Benutzer hat wirklich dafür bezahlt, also das garantiert mir der Store auch, dann liegt es komplett an mir, natürlich sofort nach dem App Purchase, diese Funktionalität zu aktivieren und auch bei jedem App-Start die Funktion wieder freizuschalten. Bei einer App auf dem Phone oder Windows 8 Rechner ist klar, ich kann in den Isolated Store oder in die App-Settings etwas reinschreiben, einen Key. Aber was ist beim neuen Gerät? Benutzer kauft ein neues Gerät, installiert die App und wenn er dann natürlich zuerst mal sieht, dass er wieder die Funktionen nicht hat und nicht genau weiß, wie er die wieder aktiviert, ist er natürlich nicht so happy. Das muss man unbedingt handeln. Checkt beim Starten der App den Store, man kann ihn als App immer wieder fragen, man kann immer wieder nachfragen, hey, hat der User diese Lizenz, hat der User, gib mir den Receipt. Man kann auch einen digital signierten, irgendwie einen Kassenbon, eine Quittung vom Store als App herunterladen, wenn ich zum Beispiel in einem Cloud-Service, ich verkaufe in einer App Musik. Aber die Musik ist nicht wirklich in der App, sondern ist in einem Cloud-Service. Also kann ich diesen Receipt aus der App herunterladen und dann an meinen Cloud-Service weitergeben und in einer Datenbank wird dann verwaltet, welcher User hat welchen Digital Purchase gemacht und egal auf welcher Phone und Gerät die App benutzt wird, die Purchases sind immer da. Es ist wichtig, dass man das als Entwickler immer vor Augen hat. Der Benutzer kann das Gerät wechseln und ich bin dafür zuständig herauszufinden, was hat er schon gekauft und das auch zu aktivieren. Genau. Und auch wichtig, das Consumable, also die 1000 In-Game Gold, die muss ich dem Store als App zurückmelden, die sind fulfilled. Das heißt, ich als App habe ihm im Spiel diese 1000 Gold gut geschrieben. Sonst kann er es nicht mehr kaufen. Bevor ich das tue, kann er es nicht ein zweites Mal kaufen. Weil sonst gäbe es diese, ich habe versucht zu kaufen, hat glaube ich nicht probiert, ich kaufe gleich nochmal und am Schluss habe ich 7 Mal gekauft und wollte doch nur einmal. Darum ist es noch cool, dass ich als Game oder als App bei Consumables dem Benutzer sage, hey, hier sind deine 1000 Gold, bing, groß auf dem Bildschirm. Und dann sage ich dem Store, jetzt habe ich fulfilled. Und ab diesem Moment weiß der Store nicht mehr, dass dieses Purchase stattgefunden hat. Der User kann sofort wieder Purchase dann machen. Also muss ich jetzt diese Gold Balance in-game muss ich behalten. Das ist ein Setting, das ist Gold wert. Weil wenn ich das als Developer, wenn ich das versiebe und sage plötzlich, ups, Inflation, du hast genau 0 Gold und der Benutzer hat doch genau 1000 gekauft gehabt, dann wird er ziemlich sauer, weil das ist bares Geld im Prinzip. Und der Store sagt dann, das war ein Consumable, I don't care. Das hast du mir fulfilled, du hast gesagt, du hast das. Das ist wichtig, das darf man nicht. Drum programmiere ich, wer meine Demos kennt, ich programmiere keine Apps mit In-App-Purchase, weil sonst habe ich die Leute mit den brennenden Teeren und Federn wird dann wieder in, und weil ich irgendwo einen Bug hatte. Das muss wirklich bugfrei sein. Ich zeige ein bisschen Code, das wäre natürlich eine Riesensession für sich allein. das Thema. Aber wichtig ist, bei Windows 8 hier, da kann ich entweder arbeite ich mit dem Current App oder dem Current App Simulator. Die App muss natürlich beides können. Fürs Testing muss der Current App Simulator verwendet werden, denn ich kann keinen In-App-Purchase testen für ein Produkt, das noch nicht hochgeladen wurde in den Store. Sonst sagt mir meine App nur, sorry, Exception, da gibt es keine Store-Entry für dich. Solange ich entwickle und es im Store noch nichts gibt, nehme ich die Klasse Current App Simulator. Später schalte ich dann um auf Windows.applicationModel.store.currentApp. Und das Schöne ist, diese beiden haben im Prinzip genau, nein, nicht im Prinzip, die haben genau dieselben Funktionen, Methoden, Properties, alles gleich. Also der schlaue Programmierer, der lässt das vielleicht variabel und beim Start des Debuggers sagt er, okay, ich bin im Debug-Modus, ich instanziere den Current App Simulator oder okay, ich bin im Release-Modus, ich instanziere den Current App. Genau. Und der Simulator hat die Funktion, aus einem XML-File die Lizenzen herauszuladen. Also hier sehe ich, was, und das liefert ja sonst der Store. Das ist nur der Simulator, weil der läuft ohne den Store-Entry. Hier sage ich, das ist eine App, die mit Description Name, sie kostet 12,99, Currency Symbol ist der US-Dollar. Ich kann jetzt auch hier sagen, 15,99 und hier machen wir mal CHF. Dann klopft sicher. Das kennt doch die amerikanische Software nicht. Und jetzt hier ein In-App-Purchase. Also es ist ein Kochbuch. Ich kann die ganze App kaufen oder ich kann dann In-App-Purchase die italienischen Rezepte kaufen. Und unten gibt es dann noch die Licensing Information. Der hat ein bisschen Alzheimer hier, der vergisst nach jedem Mal neu Abstart alles, was war. Und drum kann ich hier sagen, du warst jetzt im Trial Mode, ist true und ist active false. Also die App, wenn sie das nächste Mal im Debugger startet, bitte so tun, als wärst du noch im Trial Modus heruntergeladen worden. Ich könnte aber dann auch is active true, is trial false setzen und wenn ich dann debugge, hätte ich den Modus, dass der User schon gekauft hat und kann nur noch den In-App-Purchase testen, weil das Produkt In-App-Purchase, die Italian Recipes, ist nämlich auch noch nicht gekauft. Also so konfiguriere ich das. Und das ist das Contoso Cookbook Lab, das ist sehr schön, um das zu lernen. Das baut hier auch einen Application License Data Source, App License Data Source, und das ist nicht zwingend, aber es ist noch eine spannende, wir sehen hier, I Notify Property Change, das heißt, das macht das Data Bindable ins UI, und jetzt, wenn ich hier setze ich in dieser Klasse, die instanziere ich auf App Level, und in dieser Klasse setze ich, welche Lizenzen hat der User, ist sie im Trial-Mode, ist sie licensed und so, Trial-Mode, sehr schön, Trial-Mode, ist sie lizenziert, ist sie gekauft und wenn ich das so tue, über ein Objekt, das data-bindable ist, dann kann ich sehr schön im User-Interface nachher abbilden, dass gewisse Controls, und da sieht man dann eigentlich, wie einfach das ist, dass gewisse Controls ihre Visibilität gesetzt haben nach Text Binding Format Price und der Button hat seine Visibility Data Bound mit dem Is Trial. Source ist diese License und die wird hier oben instanziert. Hier die License ist diese App License Data Source. Und so habe ich im Prinzip in der App drin mehrmals das GUI. Einmal das GUI, das der User sieht, der die App lizenziert hat und einmal das GUI, das er sieht, wenn er sie nicht lizenziert hat. Das ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, In-App-Purchase ist völlig magisch, aber eigentlich ist es super einfach. Ich kaufe eine Nummer und ich verstecke oder zeige GUI-Elemente, je nachdem, ob die Nummer da ist oder nicht. Das nimmt doch gerade die Magie ein bisschen. Aber es macht es für den Entwickler natürlich einfach zum Programmieren und für den Benutzer genau das, was er erwartet. Er kauft ein Element und er hat es danach in der App drin. Und diese App ist jetzt im Trial-Mode, das heißt, in den Settings sehe ich in der About-Box, das ist Trial-Version, das ist das Data-Binding. Ich habe jetzt den Kaufknopf, CHF 1599, ging sogar. Und jetzt käme der Dialog vom Store, der ist jetzt hier aber ein bisschen dünn. Das Mockup, das ist das Mock-User-Interface, sagt nur jawohl, der tu so, wie wenn es geklappt hätte. Und jetzt sehe ich, ist diese App lizenziert, ist jetzt nicht mehr, ist bis 9999, also das überleben wir nicht, ist sie lizenziert. Und die italienischen Rezepte hier, die kann man hier jetzt auch im Store noch nachkaufen und sieht sie dann. Also es ist relativ eine einfache Geschichte, aber doch sehr effizient. Dasselbe, wenn ich das noch ganz kurz für Windows Phone anschaue, da ist es ein bisschen anders gelöst. Ich habe hier eine Mock In-App Purchase Library von Microsoft. Das ist ein C-Sharp-Projekt, das kann ich herunterladen, Microsoft bietet das an. Und das verhält sich im Prinzip wieder genau wie der Store. Gleiche Funktionen, gleiche Klassennamen. Das bedeutet, wenn ich das Using Statement, wenn du im Debug-Mode bist, dann nutz mein Mock In-App Purchase Library. Und sonst, also im Release-Modus, nutzt wirklich Windows Application Model Store. Und ich muss natürlich diese IAP-Library entsprechend initialisieren. Also ich sage hier, das sind jetzt die Produkte, die du dem User zeigen sollst. Aber danach funktioniert es wieder sehr ähnlich wie bei Windows 8. Ich kann wieder Data binden. Ist das gekauft worden? Zeige, verstecke Controls. Render Purchased Items, also hier, ich möchte hier nicht nochmal das Ganze zeigen lang, aber im Prinzip sehr, sehr, sehr ähnlich. Einfach die Mock-IAP von Windows Phone, die speichert sich, was der User gekauft hat zwischen den einzelnen Sessions. Das ist noch wichtig, die hat weniger Alzheimer hier. Also hier kann ich wirklich dann die App testen, etwas kaufen, verlassen, wieder in die App und es ist noch gekauft, bis ich eine Clear-Funktion auslöse. Also hier ist eine leere App, ich gehe in den Store. Und das ist ja jetzt das Angebot. Das ist die Store-Seite und die ist auch die Sache des Entwicklers. Die wird selbst gebaut, Anzeigen der Offers. Der Klick würde jetzt auf den Store, eine Seite im Store zeigen, wo ich dann Zahlungsmittel auswählen kann und sagen Buy. Und beim Mock UI ist einfach der Dialog. Und das Resultat vom Store ist entweder jawohl, der Kauf hat geklappt oder nee, der hat abgebrochen und entsprechend muss ich als App das dann natürlich handeln und jetzt hat er dieses eine Element gekauft und ich zeige ihm das an. Und das ist jetzt eben auch über den App-Start hinaus, also wenn ich jetzt die App neu starte, sieht er dieses Element, ist gekauft. Das merkt sich dieses Mock-IAP. Und das kann man, Mock-In-App-Purchase, diese Library, kann man herunterladen. Und es hat auch das ist das Sample, das mitkommt, das habe ich gleich genommen, damit man sieht, an was man hier arbeiten kann. Und das kann man sehr einfach so umbauen und in seine eigene App einfließen lassen. Sehr, sehr praktischer Code hier. So. Jetzt, entwickeln der App. Schon Viertelab und jetzt wird es spannend. Christoph, du hast viel Zeit. Also, In-App-Advertising gibt es eine Bibliothek fürs Phone und für Windows 8. Ich füge die in mein Projekt. Ich addiere etwas XAML, ganz wenig, oder ein neues Control hier in C-Sharp, das ich instanziere, geht auf beide Wege. Und dann kann ich die im PubCenter registrieren und sagen, diese App zeigt diese Werbung an. So sieht die aus im Store. So sieht das aus. Also hier, ich habe mein PubCenter schon kurz gezeigt. Genau. Ich kann dann auch wählen, welches App von mir zeigt welche Art von Werbung. Also ich hatte mal eine App für die Withings Körperwaage, die hat dann McDonald's-Werbung angezeigt, aber da kann man sagen, nein, diese App zeigt keine Esswaren-Werbung, diese App zeigt keine religiöse Werbung oder so, da kann man dann noch relativ genau per App filtrieren. Ein Control, das man in seine App einbaut und hier das PubCenter, in dem man sich einfach registriert. Die Registration ist gratis, man muss einfach natürlich, weil das Geld in den USA ausbezahlt wird, sein W8-Ben-Formular, das da keine Steuern zurückbehalten wird, ausfüllen. Da gibt es schon sehr viele Länder, es kommen dieses Jahr noch einige neue dazu, die Schweiz war schon vorher da, was aber noch nicht so wahnsinnig häufig ist, ist wirklich Schweizer Werbung, Schweizer Content. Also das kommt erst, unsere Ad-Teams sind am Verkaufen von Werbefläche an Schweizer Unternehmen, aber das ist erst am Hochfahren. Also wenn man das in der Schweiz braucht, ist die Chance, dass man vielleicht einmal ein deutsches Werbebanner erwischt, weil es einfach in der Schweiz noch nicht so viele Kunden hat. Weil das ist ein Team von Microsoft, das geht rum und verkauft Ad-Space. Das muss man sich als Entwickler natürlich nicht selber tun, das ist ein Vorteil. Jetzt beim Hochladen der App in den Store. Hier gibt es ein paar wichtige Dinge. Zuerst, ich wurde mal gefragt, ob ich das eigentlich mache. Und dann habe ich aus Witz gesagt, ja, neben nach der Arbeit am Abend review ich auch noch kurz die Apps im Store. Und dann wollte die Person wirklich ein Meeting machen und sehen, wie das geht. Und ich habe gedacht, ups, das war sicher sarkastisch genug, aber nein. Also das gibt natürlich ein Team, Spezialisten, die nur das machen, Apps reviewen. Hier haben wir ein Beispiel, das indische App Reviewing Center. Und wenn man dann als Entwickler Probleme hat mit der Zertifizierung, haben wir auch einen super Helpdesk, der dann sehr, sehr hilfsbereit ist und einem Hand bietet. Nein, sie sind wirklich, man kann E-Mails schreiben, sie helfen. Das sieht man erst ziemlich spät, wenn man dann wirklich nichts lernen will. Und was immer wieder schief läuft, die Internet Capability. Bei Windows 8, wenn ich ein neues Projekt, File New in Visual Studio mache, ist die Internet-Capability im App-Manifest ist immer eingeschaltet. Und selbst wenn ich meiner App das Internet absolut nie verwende, wenn diese Capability drin ist, dieses Höckli, sagt der Store, muss eine Privacy-Policy da sein und muss sowohl in der App selber, also zum Beispiel in den Settings, Privacy-Policy und da dann ein Pane, wo ich sage, deine Daten werden von mir nicht missbraucht, ich speichere sie nicht in der Cloud und so weiter. Und im Store muss ein Link sein auf eine Online-Version dieser Privacy Policy, wo ich genau beschreibe, also ich mache nichts Böses mit deinen Daten, ich speichere sie nicht, ich gebe sie nicht an die US-Regierung weiter, es sind keine Steuerdaten-CD und sie werden nicht irgendwie in der Samstagabend-TV-Show verwendet. Wichtig, wer Internet-Capability hat, also wer wirklich es reicht, einen Web-Request irgendwohin zu senden. Wer das macht, der muss diese Privacy-Policy drin haben. Wer es nicht macht, nehmt dieses Höckli aus den Capabilities und dann könnt ihr das alles vergessen. Aber ihr müsst es manuell entfernen. Es ist immer drin, per Default. Dann, wenn eure App einen Account braucht, Login, liefert dem Tester, es gibt ein Feld beim Submission der App, wo man reinschreiben kann, Notes to Tester, liefert ihm einen Account und Passwort. Der Tester, der Herr mit den vielen Wolldecken, der geht nicht hin und löst sich einen neuen Account. Entweder er hat einen oder er sagt rejected. Dann, wenn Ihre App Netzwerk oder GPS oder irgendwas verwendet, sie muss auch lauffähig sein ohne diese Features, weil im Test eine App mit GPS wird auch immer ohne GPS getestet. Eine App mit Internetverbindung wird auch immer ohne Internet getestet. Sie kann dann sauber eine Meldung sagen und sagen, ich laufe gar nicht ohne Internet. Aber sie darf nicht Exception, also sie darf nicht abstürzen. Das ist so mein Problem, oder? Exception Handling, ja, habe ich auch schon gehört. Genau. Dann SnapView. Im Windows 8 gibt es ja diese SnapView am Rand. Man muss sie nicht unterstützen, aber man muss mindestens eine Meldung, wie bei uns der Store selber, oder? Windows 8, der Store. Im SnapView sieht er so aus wie da drüben, minimalistisch, aber wahr. Das reicht, aber es darf nicht einfach ein zerrissenes User-Interface einer vollen Seite sein, von denen man dann nur 300 Pixel sieht. Es muss entweder dann wirklich handeln oder eine Alternative sagen, hey, bei mir keine SnapView. Dann Testing. Suspension und App Resume ist sehr wichtig, sowohl im Phone als auch im Windows 8 Store-App. Wenn ihr in Debugger eine App startet mit F5 und selbst wenn sie in den Hintergrund geht, wo normalerweise eine App suspended wird, macht Windows 8 das nicht. Solange der Debugger angehängt ist, läuft die App auch weiter. Man muss die Suspension wirklich über das Suspend-Menü im Debugger forcieren und dann testen, wie reagiert die App, wenn sie suspended wird. Da gibt es auch diesen Process Explorer vom MSN, den man herunterladen kann. MSN, der Process Messenger. Nein, von TechNet kann man Process Explorer bei uns herunterladen. Da sieht man genau, meine App ist jetzt suspended, meine App läuft jetzt, sehr mächtig zum Debugging. Features. Wer seine App, wer Features in seine App reinschreibt, also ich habe Features, ich beschreibe die, dann muss ich sie auch liefern. Screenshots mit Sachen drauf, die es in der App nicht gibt, oder Features in der Beschreibung, die dann nicht gefunden werden vom Tester, führen zu einem Fail. Es kann auch sein, dass wenn der Tester nicht schnallt, was die App macht, kommt das Mail zurück, this app doesn't provide added value. Ist im Prinzip, die App macht ja gar nichts gescheit. Das ist mir auch schon passiert, da musste ich genauer beschreiben, was er tun muss, und dann ging's dann. Also wirklich beschreiben, was die App macht, und auch wirklich genau dem Tester sagen, wie zu testen. Consolidate apps with similar features. Ich hatte mit Christoph zusammen die Chance, ein paar schöne Uhren-Apps für Maurice de Moyac zu programmieren, und da haben wir eine publiziert, das war super. Die zweite Uhr, genial. Die dritte Uhr, immer noch super. Und dann, plötzlich waren alle vom Admin suspended. Und dann kam das Mail vom Store, also nachträglich, Live-Apps, die live waren. Und dann kam das Mail vom Tester, der sagt, hey, sorry, wie viele Apps mit der genau gleichen Funktion willst du noch in den Store hängen? Konsolidier doch die mal. Und das haben wir dann gemacht. Und es gab dann auch gute Ratings, oder? War nicht ich. Und ja, Apps mit ähnlichen Features konsolidieren oder nicht mehr als zwei hochladen. Bei der dritten wird es bemerkt, im gleichen Account. So. Das darf ich aber nicht als Tipp geben. Also konsolidieren von Apps bringt ähnliche Funktionen, konsolidieren. Nicht die Icons und die Artwork vergessen. Am einfachsten ist es, man geht in den Asset Project Asset Folder, nimmt dort alle Bilder, die man findet, und ersetzt sie durch die eigenen Logos. Weil es ist super schade, wenn meine App im Store so aussieht, man findet im Moment einige solche Apps, das sieht doch jetzt einfach nicht seriös aus. Das Icon vergessen, so schade. Und im Moment ist es dann sogar so, dass sie rejected werden, und das heißt dann, bitte liefert die Assets nach. Also es sind nur vier, die Pflicht sind. Die breite Teil bei Windows 8 ist nicht Pflicht, aber diese vier, die muss man liefern. Die sind im Assets-Unterordner. Einfach diese Datei öffnen, editieren, speichern, und man ist auf der sicheren Seite. Was auch gemein ist, der Windows 8 Store App Simulator, den man aus Visual Studio starten kann, der kann Screenshots für den Store generieren. Wenn die App aber sehr, sehr bunt und farbig ist, dann kann es sein, dass der Screenshot mehr Speicherplatz braucht, als das Upload vom Store zulässt für Screenshots. Da muss man in einem Tool wie Paint.net, einem Gratis-Tool, einfach den JPEG-Compression-Level ein bisschen höher, aggressiver setzen, und dann klappt es wieder. Ist aber noch gemein, wenn wir die Tools liefern zum Screenshotten, aber dann die Screenshots nicht akzeptieren, weil sie zu groß sind. Aber eben, zwei Teams, zwei Meinungen. Dann, Age-Ratings. Je höher man das Age-Rating der App setzt, desto weniger aggressiv wird sie getestet. Wenn ich meine App ab 3 Jahren freigebe, dann darf aber gar nichts wie Haut oder so drin vorkommen, nicht mal Baby-Po, weil dann ist es sofort suspended. Also im Zweifelsfalle 12 Jahre als Altersklasse eingeben, dann ist das Testing moderat. Man kann auch seine App ab 18 Jahren erst freigeben, wenn es dann aber nur irgendein Passwort-Store-Manager ist, dann muss man sich vielleicht auch überlegen, warum der jetzt Rating M for Mature ist. Wer, wie schon gesagt, in die asiatischen Märkte publizieren will, muss sich dort ein bisschen mit den Regeln vertraut machen. Es gibt auch Dokumente dazu. Dort ist einfach ein anderer Humor, also irgendwelche Bilder von irgendwelchen Parteiführern oder China-Flaggen, die, nein, das geht gar nicht. Das, schon normale Dinge wie Comic-Strips können da schon zum Ausführen. Ja, ganz wichtig, bevor man den Submission macht in den Store, im Visual Studio den Compiler auf Release umschalten. Wie viel Mal hat man das? Man hat in Debug, man debuggt, man ist super happy, irgendwann submittet man die App. Ups, 5, 6, 7, 8 Tage später kommt ein Fail zurück, weil sie im Debug-Mode war. Könnte der Store, wird er sicher mal noch lernen, es von Anfang an zu bemerken, aber im Moment kann man es noch submitten, und es ist dann einfach schade, wenn man eine Woche verpasst, nur weil man dieses eine Flag nicht umgestellt hat. Testet euren Code mit dem Windows Application Certification Kit Tool. Das ist auf jeder Visual Studio installierten Maschine drauf. Und das macht die logischen Tests, die im Store auch gemacht werden. Wenn der nicht durchkommt, kommt es auch im Store nicht durch. Das sollte immer der erste Schritt sein. Sicherstellen, dass die App in 5 Sekunden startet. Der Splash-Screen darf nicht länger als 5 Sekunden da sein. Das heißt nicht, dass die App nach 5 Sekunden fixfertig lauffähig sein muss. Ladet schnell den ersten Screen nach, auch wenn der ein Hello-Screen. Und dann, wenn der steht, asynchron die Daten nachladen, auch wenn das ein bisschen dauert. Euer Hello-Screen gehört schon zur App und wird nicht mehr gemietet. Aber der Original-Splash-Screen, wenn ihr in der Initialisierungsphase der App zu viele Daten vorbereitet und ladet, vielleicht sogar schon was vom Netz und der Splash-Screen steht dann da, das gibt einen Fail. Also unbedingt so schnell wie möglich weg vom Splash-Screen zu eurem ersten Screen, auch wenn das wie ein zweiter Splash-Screen ist. Das ist okay, aber einfach nicht zu lange auf unserem Splash-Screen stehen. Multilingual Apps, wenn ihr eure App in 3, 4 Sprachen anbietet, unbedingt auch wirklich so lokalisieren. Da wird getestet. Wenn dann der Text in Spanisch wirklich nicht so richtig Spanisch ist oder halt dann auch nur Englisch, aber ihr habt gesagt, es ist Spanisch, dann kommt es zurück. Dann heißt es not properly localized. Also das wirklich auch sauber von Anfang an überlegen, in welchen Märkten lanciere ich und dann von Anfang an mit den Sprachressourcen arbeiten auch. Auf dem Phone gibt es noch die Gefahr, dass man im Debugger per Default diese Performance-Counters hat. Wenn die in den Screenshots sind, kommt es auch nicht gut. Die kann man aber per Code hier im app.xaml.cs einfach auf Enable Frame Rate Counter auf False setzen und dann werden die nicht angezeigt. Ist dann gemeiner, passiert so schnell und es ist schade, wenn es wegen dem dann nicht klappt mit der Store Submission. Noch vom In-App-Purchase. Hier ist wichtig, der Tester testet eure App im Release-Modus, also nicht mit dem Mock-In-App-Purchase, sondern mit dem richtigen In-App-Purchase, aber in einer Phase, wo die App noch nicht im Store drin ist, also die Daten noch nicht da sind. Es wird in jedem Fall in eurer App eine Exception geben, wenn er den In-App-Purchase testen will, aber das ist richtig. Handelt diese Exception, aber bringt nicht zu viel komischen Text. Das kommt nicht gut, das wird der User auch gar nie sehen, weil der User kann sie erst herunterladen, wenn sie wirklich im Store drin ist, die App. Internet Capability ist übrigens nicht nötig, wenn man nur Licensing Information vom Store, also nur für In-App-Purchase, braucht ihr noch kein Internet Capability. Den braucht ihr erst, da habe ich ganz am Anfang davon gesprochen, wenn ihr wirklich auf einen eigenen Webserver geht. Hier geht ihr ja nur auf den Microsoft-Server und das werten wir noch nicht als Internetzugriff. Jede App hat ihre eigene Internetseite, nutzt die für Advertising, zeigt die, schickt die herum, macht Links auf eure Webseite und die wird dann natürlich auch von den Search Engines gefunden. Also wenn ihr den Text in eurer App-Beschreibung gut wählt, dann habt ihr auch bessere Chancen nachher in Bing oder Google oder Yahoo, Alta Vista gefunden zu werden. Ask Jeeves. Überlegen, was für Keywords, was ist der Abnahme, etwas Eindeutiges, dass man nachher auch, wenn man im Webbrowser drin nach eurer App sucht, diese Seite schneller und einfacher findet. Das macht wahnsinnig viel aus. Early Adoption ist sehr wichtig. Heute finden wir unter den Top Free Apps im Store finden wir ganz viele Schweizer Apps hier. Auf Platz 3 schon SearchTel und dann Blick und hier sogar Stefanos Notfallnummer Uster. Also wer heute Early Adopter ist, der hat die Chance, wirklich von vielen Augen gesehen zu werden, weil es gibt noch nicht 1 Million Apps im Store und man verschwindet noch nicht im Meer von der Irrelevanz. Und wir von Microsoft Schweiz können diesen Bereich des Stores, das ist diese Featured Apps, ein bisschen beeinflussen. Also wir werden natürlich auch hier helfen, dass Apps gefunden werden. Wichtig hier, ein brauchbares Icon, schönes designtes Icon, ein gescheiter Name, das ist wichtig, weil sonst kann es sein, dass die App ein Flag bekommt, not featurable. Wenn das Logo oder so absolut unzumutbar ist, mit Farbfehlern drin, dann kann es sein, dass nur aus grafischen Gründen eure App nicht featurable ist. Dann dürfen wir sie nicht featuren. Also das ist auch wichtig, der Name und die Optik, nur schon des Icons. Und eben neben dem Store von Windows 8 gibt es auch den Store von Windows Phone 8, auch mit diesem Featuring. Und auch cool bei Windows Phone 8, wenn man bei Bing in der Suche nach dem Namen der App sucht, bringt jetzt Bing als erstes, neben etwas Werbung, gleich mal die Links auf die Apps im Store. Also hier auch wieder ein gescheiter Name für die App bringt super viel hier, um gefunden zu werden, um Kunden zu finden. Dann noch kurz, ich habe überhaupt keine Zeit mehr, aber ich muss, so wie Mario, ich muss das noch ganz kurz zeigen. Erlaubt ihr mir das noch kurz, 2 Minuten? Sonst bin ich nicht böse, wenn jetzt jemand schon dringend Kaffee braucht, das ist absolut okay. Es gibt im Store Analytics und Telemetry. Analytics ist wirklich, wie oft wird die App heruntergeladen, wie oft wird sie dann gekauft. Telemetry ist, in der App drin wird gemessen, wie oft crasht sie. In den ersten 15 Minuten der Ausführung der App bei jedem User, der im Windows 8 gesagt hat, jawohl, I want to help improve user experience, also das muss der User Consent geben, sagen, jawohl, ich will das, dann liefert er Telemetry-Data. Und das Coole ist, ihr könnt diese Daten dann einsehen und wenn es einen Crash gegeben hat, könnt ihr das Dump-File herunterladen und selber analysieren. In eurem Debugger drin schauen, warum ist diese App mit den Symbols von euren Developer-Tools vom Projekt laden und schauen, warum ist diese App gecrashed. Aha, Division by Zero in diesem und diesem und diesem Methode kann es passieren. Das ist sehr, sehr schön, wenn ihr das nutzt. Der Store hat verschiedene Elemente, die man anschauen kann. Also wenn ihr in den Windows Store geht, das Dashboard aufmacht, seht ihr in den Apps, hier gibt es diese, ich gehe mal kurz in meine Apps drin, Reports. Da habt ihr hier wirklich die App-Summary. Wie oft wird meine App täglich heruntergeladen? Wie oft in dieser Kategorie? Wie hoch sind die täglichen Downloads? Hier sehen wir einen Riesensprung. Kann auch bedeuten, dass es vielleicht sinnvoller wäre, eure App in einer Kategorie zu submitten, die nicht so beliebt ist, wo es weniger Apps und weniger Konkurrenz gibt, kann sein, dass man da mehr Erfolg hat dann. Die Ratings sieht man sofort. Man sieht eben diese Quality Crashes. Ich hatte jetzt keine Crashes hier, weil es auch halt noch niemand benutzt hat. Downloads sieht man. Ich kann hier auch sagen, in der Schweiz, Altersklasse, Male, Female, wie wird meine App heruntergeladen? Adoption. Wirklich, diese Zahlen sind super wertvoll. Auch hier, Listing by Refer, wenn ihr eine Werbekampagne macht im Internet, ein Banner, das auf eure App linkt, dann könnt ihr dann dort beim Refer nachschauen, wie oft die Leute, die eure App im Store anschauen, von diesem Refer kommen. Also hat diese Kampagne gefruchtet oder waren das ein paar Zufallsklicks? Wie viele Leute schauen die App an? Wie viele laden sie dann auch herunter? Und wenn sie eine Bezahl-App wäre, würde noch stehen, wie viele nach dem Download bezahlen auch dafür, also Try und dann Buy und so weiter. App Average Usage per Day, da gab es Tage, da war meine App massiv länger in Gebrauch als der Durchschnitt dieser Apps. Nein, das ist umgekehrt. Hier war das. Und das ist das Category Mittel. Ist noch spannend. Und dann Ratings, das kann man pro Land, jetzt zum Beispiel, wenn ich in die USA kurz schaue, United States, da hat mir jemand ein 4-Sterne-Rating gegeben, war nicht ich selber, und der hat jetzt hier wirklich ein gutes Feedback, nutzt dieses Feedback. Das sind wirklich User, die sagen, hey, die App ist cool, aber dieses und dieses Feature fehlt. Nutzt das. Das ist wirklich cool. Übrigens, wenn ihr da ein schlechtes Rating kassiert, also ein schlechter Text, und jemand sagt, die App ist ein völliger Schrott, weil das und das fehlt, und ihr korrigiert das, dann nach 30 Tagen ungefähr geht das auch wieder weg. Man sieht dann nicht für immer diesen schlechten Kommentar. Man kann die auch nicht. Viele Leute wollen die löschen lassen von uns, das kann man aber nicht tun. So, hier noch In-App-Purchase. Wer kauft wie viele In-App-Purchase wann? Also da gibt es sehr viel. Ich habe jetzt ein bisschen Zeitprobleme, ich gehe jetzt ein bisschen hier schnell voran. Eben diese Exceptions. Wenn die App crasht, gibt es Links zu den Downloads der Memory Dumps und ihr könnt dann die wirklich herunterladen, die letzten 15 im Debug-Tool, also WinDebug, auch ein freies TechNet-Tool, WinDebug, herunterladen, installieren, diesen Crash-Dump laden, dann die Symbols eures Projekts dazu linken, also eures Visual Studio-Projekt, Und dann seht ihr wirklich, wo genau hat es geklopft. Und bei JavaScript sind es solche Textfiles. Sorry für die Schnelle, aber ich glaube, man sieht ja, um was es geht. Aber nutzt das, ist wirklich super, diese Telemetry. Gut, da gibt es einiges noch an Ressourcen, da haben natürlich ganz viele Leute viel geschrieben. Wenn euch das Thema interessiert, holt euch die Slides, schaut diese Ressourcen an oder tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr noch Fragen habt, jederzeit sehr gerne. Christoph, ich hatte es lang gehabt. Tut mir leid. Danke für die Aufmerksamkeit und schöne Tech Days noch.